Info 3 Abend.
Wieder ist es an der syrisch-türkischen Grenze zu gegenseitigen Beschüssen gekommen. Ein Vertrag zwischen Regierung und muslimischen Rebellen soll den Philippinen Frieden bringen. Ein Papier zu den atomaren Endlagerstandorten trägt der NAGRA heftige Kritik ein. Das Wetter, morgen ist es oft bewölkt und gegen Abend gebietsweise regnerisch. Das alles bei 16 Grad. Im Info3-Studio sind Brigitte Kramer und mit den Nachrichten Andi Lüscher.
An der türkisch-syrischen Grenze ist es erneut zu einem Granatenbeschuss gekommen. Journalisten berichten, eine Granate aus Syrien habe auf türkischem Gebiet eingeschlagen. Und zwar beim gleichen Dorf, bei dem am Mittwoch eine syrische Granate 5 Menschen getötet hatte. Wenige Minuten nach dem neuesten Vorfall habe die Türkei zurückgeschossen. Über mögliche Opfer liegen derzeit keine Angaben vor. Auf den Philippinen hat die Regierung einen Friedensvertrag mit muslimischen Rebellen angekündigt. Präsident Aquino sprach von einer Vereinbarung, die einen 40-jährigen Konflikt beenden soll. Der Vertrag sieht vor, dass für die Moro-Befreiungsfront im Süden des Landes eine autonome Region geschaffen wird. Die islamischen Rebellen hatten während Jahren für einen eigenen Staat gekämpft. Dabei waren mehr als 100.000 Menschen getötet worden. Der britische Premierminister David Cameron fordert, dass das Budget der Europäischen Union geteilt wird. In einem Interview mit der BBC sagte er, die EU solle ein Budget für die Eurostaaten und eines für die übrigen Mitglieder wie Großbritannien erstellen. Zum Beginn des Parteitags seiner Konservativen sagte Cameron, er werde, falls notwendig, gegen das EU-Budget für die nächsten Jahre sein Veto einlegen. Die EU müsse lernen, mit dem auszukommen, was sie habe. Südkorea und die USA haben sich darauf geeinigt, die Reichweite der südkoreanischen Raketen erheblich auszuweiten. Wie ein südkoreanischer Regierungssprecher mitteilte, soll die Reichweite der Raketen von 300 auf 800 Kilometer erweitert werden. Mit der neuen Regelung liegt das ganze Gebiet Nordkoreas im Bereich der südkoreanischen Raketen. Südkorea sieht die militärische Macht Nordkoreas zunehmend als Bedrohung. In Spanien sind auch heute wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Insgesamt wurde in über 50 spanischen Städten demonstriert. Bereits gestern hatten in der Hauptstadt Madrid mehrere tausend Menschen gegen den harten Sparkurs der Regierung protestiert. Sie fürchten, dass das spanische Gesundheitssystem unter den Kürzungen leiden könnte und dass staatliche Dienstleistungen privatisiert werden. In Venezuela findet heute die Präsidentenwahl statt. 19 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme für einen von 6 Kandidaten abzugeben. In den meisten Umfragen wird der amtierende Präsident Hugo Chavez favorisiert. Sein wichtigster Herausforderer ist der 40-jährige Rechtsanwalt Henrique Capriles Radonski. In 11 Kantonen haben die Herbstferien begonnen. Deshalb sah sich der Flughafen Zürich mit einem Großandrang von Passagieren konfrontiert. Laut Angaben des Flughafens wurden von Freitag bis Sonntag rund 250.000 Passagiere abgefertigt. Probleme habe es, bis auf kleinere Verzögerungen, keine gegeben. In der Fußballmeisterschaft gewinnt Sion gegen Luzern mit 3:2. Zürich und die Berner Young Boys trennen sich unentschieden 1:1.
Info 3 Abend. Die Themen.
6 mögliche Standorte oder doch nur noch 2. Die NAGRA sorgt mit einem vertraulichen Papier zur atomaren Endlagerung für Verstimmung und verliert Vertrauen.
Ja, ich nehme an, dass man in der NAGRA das Führungsteam auswechseln muss. Dann kann es vielleicht wieder eingelenkt werden.
Dann Hugo Chavez oder Enrique Capriles. Venezuela wählt heute den neuen Präsidenten. Der Amtsinhaber muss nach 14 Jahren erstmals zittern. Und am Leben erhalten oder sterben lassen. Eine Patientenverfügung könnte Angehörige von diesem schwierigen Entscheid befreien, birgt aber auch Gefahren. Mehr zu diesen Themen gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen ist es in den östlichen Alpen freundlich, sonst oft bewölkt und gegen Abend regnet es gebietsweise. Die Temperatur erreicht im Norden 16 und im Süden 21 Grad. Der S3 Verkehrsinformation von 17:05 Uhr. Auf der Süd-Nord-Achse in Richtung Norden zwischen Quinto und dem Gotthardtunnel 5 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 50 Minuten. Dann auf der A2 in Richtung Süden zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern Zentrum stockender Verkehr im Baustellenbereich. Und noch eine Meldung für den Kanton Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Thusi Süd und Rotenbrunnen Stau wegen Bauarbeiten.
Info 3 Abend.
Wohin mit dem radioaktiven Abfall? Die Standortfrage für die atomare Endlagerung ist heikel, politisch umstritten und Sache der NAGRA, die sich mit der Standortsuche befasst. Eigentlich sollte die NAGRA 6 verschiedene Standorte unvoreingenommen überprüfen. Doch ein in der Sonntagszeitung publiziertes NAGRA-Dokument zeichnet ein anderes Bild. Die Region Jura-Ost und das Zürcher Weinland sollen als Standorte bereits feststehen. Die NAGRA versucht zu beschwichtigen, doch der angerichtete Imageschaden ist groß. Salvador Atasoy.
Eigentlich stehen 6 Standorte zur Auswahl, so hat es der Bundesrat im Dezember 2011 beschlossen. Nun zeigt ein vertrauliches Dokument, die NAGRA spricht nur noch von 4 Lagern. Für 2 davon hat die NAGRA ein detailliertes Planungsszenario entworfen. Für den Jura-Ost mit dem Bötzberg sowie für das Zürcher Weinland. Die NAGRA dementierte heute umgehend und offensiv, alle Standorte würden nach wie vor gleich behandelt, sagt Thomas Ernst, Geschäftsführer der NAGRA.
Die Standorte sind gegenwärtig noch in keiner Art und Weise bekannt.
Ernst spricht stattdessen von einem möglichen Szenario. Allerdings von einem von vielen, mit Namen, Zahlen und Abläufen, die notwendig seien.
Das geht nicht mit hypothetischen Szenarien, das kann man konkret und praktisch nur aufgrund von einem Referenzszenario machen.
Hier widerspricht der NAGRA-kritische Geologieprofessor Walter Wildi, der im August aus dem Beirat Entsorgung ausgetreten ist. Er ist überzeugt, die NAGRA hat ihre Meinung bereits gefasst.
Dieses Dokument, das bezeichnet genaue potenzielle Lagerstandorte, es bezeichnet Aktionen, also was soll wo gemacht werden, und bezeichnet die verantwortlichen Stellen für die verschiedenen Aktionen. Also das ist fast mehr ein Ausführungsplan schon.
In den betroffenen Regionen reagieren die Politiker konsterniert. Besonders im Zürcher Weinland ist die Betroffenheit groß, etwa bei Inge Stutz, Vize-Gemeindepräsidentin von Martalen.
Also zuerst war ich sehr erstaunt, aber auch ziemlich viel Entrüstung hat sich bei mir aufgestaut.
Als sie heute von der Geschichte erfahren habe, für die SVP-Politikerin ist klar, die NAGRA spielt mit verdeckten Karten.
Es hat mich auch nicht ganz erstaunt, weil ja schon öfters oder schon zweimal schon Sachen vorgefallen sind, die ich durch die Presse erfahren habe, nicht von der NAGRA selber.
Stutz fühlt sich von der NAGRA verschaukelt, verlangt wie auch andere Politikerinnen und Politiker, wie etwa die Schaffhauser SP-Regierungspräsidentin Ursula Hafner, eine Aussprache. Die Gesprächsbasis, auf welche die NAGRA so dringend angewiesen ist, scheint nachhaltig gestört.
Mein Vertrauen ist nur noch an einem kleinen Ort.
Für Walter Wildi, der bis 2007 noch Präsident der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen war, ist daher klar,
ja, ich nehme an, dass man in der NAGRA das Führungsteam auswechseln muss. Dann kann es vielleicht wieder eingelenkt werden.
Sagt der Geologe Walter Wildi im Bericht von Salvador Atasoy.
Info 3 Abend.
14 Jahre schon ist Hugo Chavez in Venezuela an der Macht. 14 Jahre lang hat er das Land auf strammem Linkskurs regiert. 14 Jahre galt er als unschlagbar. Und heute will er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden. Doch die Wiederwahl ist ihm nicht garantiert. Die Opposition hat erstmals echte Chancen, an die Macht zu kommen. Im Vorfeld hatte diese allerdings befürchtet, die Wahl würde nicht fair abgehalten. Ich habe unseren Lateinamerika-Korrespondenten Uli Achermann gefragt, wie die Wahl denn bisher verlaufe.
Sie ist ganz normal angelaufen. Es gibt lange Schlangen von Leuten, die warten, auf elektronische Weise ihre Stimme abzugeben. Und wenn es zu ungleich langen Spiessen gekommen ist, dann sicher im Vorfeld während des Wahlkampfes und nicht jetzt beim eigentlichen Abstimmungsprozedere.
Bereits im Vorfeld hat sich auch gezeigt, dass Hugo Chavez erstmals zittern muss. Ist sein Glanz verblasst?
Er ist ein bisschen verblasst, da hat natürlich auch sein Gesundheitszustand damit zu tun. Chavez ist 3-mal wegen Krebs operiert worden, man weiß nicht so recht, wie es ihm geht. Die Kriminalität hat sich verdreifacht oder fast vervierfacht im ganzen Land. Und die Regierungsweise von Chavez, die nicht sehr effizient ist, die lässt natürlich nach 14 Jahren auch tief blicken. Das heißt, die Wähler haben auch Grund, vielleicht sich von Chavez abzukehren.
Als aussichtsreichster Herausforderer gilt der 40-jährige Enrique Capriles von der bürgerlichen Opposition. Er wirbt ja für einen Kurswechsel. Was will er konkret ändern?
Ja, Chavez ist ja ein Populist. Also er macht Populismus, indem er die Leute mit Geschenken und Gaben irgendwie bei Laune hält. Das ist keine nachhaltige Sozialpolitik. Das soll sich ändern unter Capriles. Und er will natürlich auch wieder Venezuela zu einer normalen, klassischen Demokratie zurückführen. Chavez hat da einiges herumgeschraubt und zum Beispiel die Gewaltentrennung im Staat mehr oder weniger abgeschafft.
Wie groß sind denn Capriles Chancen, dass er gewählt wird?
Es gibt jetzt wirklich erstmals echte Möglichkeiten, dass die Opposition Chavez von der Macht verdrängen kann. Ob das dann auch so sein wird, morgen früh, werden wir dann mehr wissen. Aber auf jeden Fall hat die Opposition einen guten Kandidaten ins Rennen geschickt. Er hat einen intelligenten Wahlkampf gemacht und sich auf keinerlei Provokationen von Seiten von Hugo Chavez eingelassen.
Für den Fall, dass Hugo Chavez nicht wiedergewählt würde, würde er eine Niederlage akzeptieren?
Ja gut, das ist die große Frage. Man hat viel darüber spekuliert. Zum Schluss ist es so, dass beide Seiten, Opposition wie Regierung, gesagt haben, sie würden die Wahlergebnisse, so wie sie dann herauskommen, akzeptieren.
Das die Einschätzungen von Lateinamerika-Korrespondent Uli Achermann.
Info 3 Abend.
Was soll man noch tun, um einen schwerstkranken Menschen am Leben zu erhalten und was nicht? Es sind schwierige, belastende Fragen, vor allem dann, wenn die Patienten selber nicht mehr sagen können, was sie möchten. Dann ist der Druck, der auf den Angehörigen lastet, immens. Und er wird künftig noch größer werden, denn ab dem kommenden Jahr ist nicht mehr die Meinung der Ärzte entscheidend, sondern jene der Angehörigen. Elmar Plotzer.
Eine alte Frau, sie leidet an Alzheimer und ist seit einiger Zeit auch bettlägerig. Auf einmal ist sie nicht mehr in der Lage zu essen, ihr Schluckreflex funktioniert nicht mehr. Sollen die Ärzte sie jetzt mit einer Magensonde künstlich ernähren? Ab dem 1. Januar, wenn das neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft tritt, wird der Druck auf die Angehörigen steigen. Denn dann müssen in erster Linie sie und nicht mehr die Ärzte eine Entscheidung treffen, wenn der Patient nicht mehr urteilsfähig ist. Außer der Patient hat schon früher eine Patientenverfügung ausgefüllt. Denn wenn eine solche vorliegt, muss diese ab dem neuen Jahr nicht nur mit einbezogen werden, sondern sie wird maßgebend. In einer solchen Verfügung kann ein Mensch angeben, welche lebenserhaltenden Maßnahmen er im Notfall will und welche nicht.
Wenn man weiß, was der Patient gewollt hat und das festgehalten ist in einer Verfügung, können nachher auch diejenigen, die stellvertretend entschieden haben, die Angehörigen, die Menschen, die diese Person gern haben, besser damit leben.
Sagt Ruth Baumann. Sie leitet das Institut Dialog Ethik, das selber eine ausführliche Patientenverfügung anbietet, genauso wie auch die Ärzteverbindung FMH oder das Rote Kreuz. Dennoch bleibt die Frage, ob sich nicht gerade ältere Menschen durch Patientenverfügungen unter Druck gesetzt fühlen, dass sie anderen nicht zur Last fallen wollen. Die meisten Leute, die bereits eine Patientenverfügung ausgefüllt haben, wollen nämlich eher wenige lebenserhaltende Maßnahmen in Anspruch nehmen. Ruth Baumann nimmt diese Bedenken ernst.
Diese Gefahr, die sehe ich auch. Und zwar, dass wir vom gesamtgesellschaftlichen Klima her wirklich auf der Hut sein müssen, dass die Menschen wirklich weiterhin getragen werden, die eben nicht sterben wollen, die krank sind, die schwerstbehindert sind, dass wir sie wirklich solidarisch mittragen.
Wer alle medizinischen Möglichkeiten zur Erhaltung seines Lebens nutzen wolle, solle das auch in Zukunft tun können. Und es sei auch zu respektieren, wenn jemand keine Patientenverfügung abschließen wolle.
Deshalb stehen wir auch sehr kritisch eben zum Beispiel Pflegeheimen gegenüber oder Altersheimen, die verlangen beim Eintritt, dass der Bewohner eine Verfügung macht, sondern es soll wirklich aus dem inneren Bedürfnis eines Menschen herauskommen, hier festzulegen, was für ihn stimmt.
Denn nur schon über den eigenen Tod nachzudenken, fällt vielen schwer. Und erst recht Entscheidungen zu fällen, die das eigene Sterben beschleunigen können.
Das war Info 3 am Sonntag, News und Hintergründe in 15 Minuten. Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.